an und für sich präsentiert «Impro for Business» – angewandte Improvisation im Berufsalltag. Der Podcast für dich, dein Team und deine Organisation.
Hallo zusammen, hier ist Corinne und mit mir im Backstage sitzt erneut ein Gast außerhalb von an und für sich, der Marcel Altherr. Hoi Marcel.
Hoi Corinne.
Der Marcel, er ist schon seit über 20 Jahren bei der Hochschule Luzern als Dozent tätig. Er hat ein paar Firmen gegründet und aufgebaut. Das Gleiche gilt für Weiterbildungen. Und er ist jetzt aktuell auch dabei, um Unternehmen in Transformation zu begleiten. Ich habe den Marcel über eine Kooperation zwischen der Hochschule Luzern und an und für sich kennengelernt. Wir machen jedes Jahr einen Workshop mit angewandter Improvisation für die Teilnehmenden vom COS Creative Leadership for Digital Transformation. Ziemlich als Start vom COS, damit das Eis zwischen den Teilnehmenden gebrochen wird. Der Marcel setzt sich viel mit dem Thema auseinander, wie Organisationen im digitalen Zeitalter erfolgreich sind und wie man mit Zukunft gescheit umgehen kann. Und genau über das werde ich mit ihm reden. Was bedeutet die digitale Transformation überhaupt? Was sind Stolpersteine? Und warum hat der Marcel einen Workshop mit an und für sich fix im Weiterbildungsprogramm von der Hochschule Luzern integriert? Marcel, zuerst mal. COS Creative Leadership for Digital Transformation, das klingt noch ziemlich kryptisch. Was ist das Ziel von dieser Weiterbildung und für wer ist sie geeignet?
Ja, also wir haben den Titel immerhin schon gekürzt. Ah. Er war früher noch länger gewesen. Wir selber reden immer nur vom Creative Leadership. Dann kommt eine kleine Pause und dann sagen wir uns noch «For Digital Transformation». Er beinhaltet genau das, was er sagt. Es geht um Führung, um Kreativität in der Führung, um kreative Führung, insbesondere in einer Umgebung, wo digitale Transformation stattfindet. Also kurzum, eigentlich überall.
Und was verstehst du unter einer digitalen Transformation?
Transformation ist tatsächlich mehr als ein Change, ist eine Verwandlung, ist eine Wandlung, betrifft das ganze Unternehmen. Digital ist meistens ein Auslöser, dass jetzt nimm ChatGPT, nimm generative KI, das wird nicht nur irgendein Werkzeug sein, sondern wird massiv Organisationen in ihren Strukturen, in ihren Abläufen bis hin zur Führung verändern. Und das ist das grosse Thema dem COS.
Würdest du jetzt sagen, aus deiner Sicht, hat Corona, also die ganze Epidemie, die wir hatten, hat die den digitalen Wandel bestärkt?
Es gibt ja den schönen Treppenwitz, dass der effektivste CIO aller Zeiten oder CDO aller Zeiten sei Corona gewesen. Was niemand hat können bewirken, hat Corona bewirkt. Ja, ich glaube, es sind viele unter dem Zwang, haben sie zu Formen gefunden, die sie vorher so nicht gekannt haben und vielleicht auch abgelehnt hätten. Jetzt merken wir so ein bisschen wieder einen Backlash, back to the past, Homeoffice ist nicht gut und eigentlich, wie immer, es ist so ein bisschen Gauss verteilt. Es gibt einen Teil von Unternehmen, wo ich denke, die haben viel gelernt, die haben verstanden, vielleicht ein anderes Verständnis von Arbeit und von Leistung und Leistungsmessung und in der Corona-Zeit erfahren. Und es gibt andere, die wieder zurückgehen zum Altbekannten. Das ist sehr ein uneinheitliches Bild.
Welchen Einfluss hat die Führungsebene bei der Umsetzung? Also ihr im COS sind jetzt auch explizit, das ist ja es geht um Leadership auch.
Natürlich hat die Führung einen massiven Einfluss. Auf der anderen Seite, gerade in dem COS, gerade mit Digitalisierung, lernen wir Führung auch anders verstehen. Also weniger als die klassische positionale Führung von top nach down, sondern lateralere Formen. Führung eher verstanden als erfolgreiche Einflussnahme. In kritischen Momenten könnte man anfügen, aber vor allem erfolgreiche Einflussnahme. Und wann ist die Einflussnahme erfolgreich dann, wenn sie Gefolgschaft erzeugt? Also wenn du andere denkst, ah, das ist eine gute Idee oder ja, genau so machen wir es. Für das muss man nicht notwendigerweise Chef sein, aber vielleicht ist es gut, wenn ein Chef oder eine Führungsperson oder eine Chefin eben den Raum kann aufmachen, das ist so eine Idee. Und es geht mehr um das. Führung wird lateraler zunehmend.
Ja, ich kann mir vorstellen, dass das auch das Laterale auch kann helfen kann, um die Leute oder die Mitarbeitenden auch ins Boot zu nehmen. Ich kann mir auch vorstellen, so bei Veränderungen, wir sind ja alles Gewohnheitstiere und es haben nicht alle Veränderungen gleich gern. Bequemst ist es ja meistens auch so in der Komfortzone. Und dort ist so eine hohe Herausforderung, auch eben, wie nehme ich das Team auch mit bei dem ganzen digitalen Wandel.
Genau. Da gibt es verschiedene Ansätze. Was nie funktioniert, das kann man nicht unter Tipp. Aber was nie funktioniert, ist der appellarische, du musst jetzt, ich erwarte, der mit dem Mindset, du musst jetzt ein bestimmtes Mindset haben und so. Nein. Du bist, wie du bist. Und wenn sich etwas verändert, dann vielleicht, weil die Rahmenbedingungen, die Verhältnisse so sind, dass es für dich interessant ist, spannend ist, sich in eine bestimmte Art und Weise zu verändern. Das heisst, es geht mehr darum, Verhältnisse so zu gestalten, dass sich erwünschtes Verhalten eher ergibt als eher nicht. Mhm. Nicht im Sinn von einem, ich erwarte jetzt ein irgendwie Mindset, geartete Mindset von dir. Das ist ein bisschen übergriffig, finde ich auch.
Hast du ein konkretes Beispiel, wie man das Verhältnis kann verändern kann?
Es gibt tausend Beispiele. Du machst am Anfang von Sitzungen zum Beispiel ein Check-in. Ganz etwas ganz munzig-kleines. Jeder sagt ganz schnell, wie es ihm geht, wo er steht. Wirklich eine 10 Sekunden pro Person Angelegenheit. Das kann man einführen. Das ist eine formale Geschichte. Das macht man am Anfang des Meetings. Dann hat es auch eine gewisse Ritualisierung. Dann. Jetzt fängt das Meeting an. Und was man kann zeigen, ist, wenn man das gemacht hat und jeder hat eine Stimme gehabt, ganz am Anfang, ist die Wahrscheinlichkeit massiv höher, dass mehr Leute, die sonst vielleicht nichts würden sagen an einem Meeting, eben doch das Wort ergreifen. Das sind kleine Massnahmen. Oder Impro, machen wir ja hin und wieder, klauen wir ja von dort.
Aha.
Kleine Geschichte in Unternehmen, das kann man spielerisch machen. Man erklärt das am besten mal mit einer kleinen Impro-Übung. Ja und, nein, aber. Wir sind uns gewöhnt, jegliche Idee mal zuerst mit einem ja, vielleicht noch mit einem ja, aber das aber muss drin sein, oder? Und dass man das aber wegbekommt und mit einem und kann ersetzen, wir haben das schon gemacht, dass man irgendwo kleine rote Sparsäule überall aufgestellt hat und jedes Mal, wenn wieder einer aber gesagt hat, dann hat er einen Franken oder einen Zweifränkler reinrühren. Das ist spielerisch, das ist nicht böse, aber nach und nach hat man, das kann man auch von außen gut beobachten, das und, das muss ich dir ja nicht erklären, öffnet und auf einmal sind die Gespräche konstruktiver. So einfach, so kleine Sachen. Das sind Ändern von Verhältnissen. Nicht, du musst jetzt oder du musst jetzt so sein. Funktioniert nicht.
Ja, genau. Unhaltung ist ja eine der Grundprinzipien des Impro-Kreislaufs, die wir in unseren Trainings mit angewandter Improvisation auch sehr explizit üben. In Übungen kann man das erfahren und eben dann auch die befähigende Wirkung erfahren, oder? Wenn man kann Ideen zu Ideen Ja sagen, darauf aufbauen und wie sich das dann anfühlt, wenn man auch Kontrolle abgibt in dem Moment.
Genau. Oder und man kann das erzählen, so in einer Vorlesung. Das ist semi-lustig. Man kann das aber auch schnell mit zwei Studenten spielen. Und ich mache das manchmal, man muss das ein bisschen dramaturgisch dann aufbauen und so. Also da haben wir zwei, die haben das Geheimnis und wir tun jetzt... Also jetzt ist der Moment gekommen, wo man es der Klasse eröffnet. Die beiden wissen von nichts. Und die beiden erzählen euch jetzt die Geschichte von dem gemeinsamen, von dem Bankraub, den sie gemeinsam damals unternommen haben. Und dann fängt man an und sagt ihnen, guck, du musst immer anfangen, deinen Satz mit «Nein, aber». Wenn der andere etwas einen kurzen Satz anfangen hat zu erzählen, dann musst du mit «Nein, aber» replizieren, also die Replik. Du musst deinen Teil mit «Nein, aber» anfangen. Und man kann einfach zeigen, da kommt, es ist so eine schöne Ausgangslage, ein Bankraub, da kommt nie eine schöne Geschichte raus. Die bleiben hängen, das kommt nicht weiter. Und dann gibt es einen kleinen Wechsel, man sagt, okay, dann machen wir zu. Ja, aber ein Häuschen kommt Geschichte voran, aber nicht wirklich. Und alle können das beobachten. Und durch die kleine Intervention haben wir gesagt, also gut, jetzt nochmal eine Änderung. Jetzt muss jeder anfangen mit «Ja genau, und». Und dann kommt eine fette, schöne, witzige Geschichte mit Detail, mit allem. Es ist so sichtbar für alle, das kannst du nicht erzählen. Das muss man erleben, das muss man sehen. Und dann ist die Diskussion offen, okay, was ist eine kleine Intervention, was bewirkt das, was für Kollateralschäden und Nutzen haben sie, wenn ich gehe, und so weiter.
Ja, sehr lässig, dass ihr das schon so eingebaut habt, jetzt auch bei euch. Ja, und das mit dem Check-in machen wir übrigens auch bei jeder okay. Teamsitzung vor dem 40, wenn wir mit dem Check-in an. Genau aus dem Grund auch, man hat schon mal die Stimme von allen gehört. Und es ist ein super Tool auch, um immer wieder uns auch in die Präsenz zu bringen. Und wie so, okay, wo bin ich jetzt gerade? Auch wenn ich vielleicht einen vollen Schreibtisch habe oder einen vollen Posteingang. Ah, ich bin jetzt an der Teamsitzung und ich bin jetzt mit der Präsenz auch da.
Genau. Es ist auch eine ritualisierte Form. Ich glaube nicht, dass man es bei jedem 10-Minuten-Meeting jetzt auch machen muss. Aber so die wichtigen Meetings, dann, wenn man zusammenkommt und miteinander etwas möchte, besprechen, erreichen, planen, whatever, dann ist das schon ein gesetzter Anfang. Und ich stelle wirklich, ich mache jetzt das seit, ich weiß nicht wie lange, aber man kann über die Zeit beobachten, dass ja, Leute, die vorher schon eine Stimme hätten, sie aber irgendwie nie genutzt haben und nie nichts gesagt haben in Meetings, die sagen deutlich eher etwas über die Zeit. Das funktioniert nicht nach einmal, das funktioniert nach 5, 6, 7 Mal. Und dann läuft es.
Wie bist denn du damals darauf gekommen, uns für eine Zusammenarbeit anzufragen? Das ist jetzt 2 Jahre her, oder sind es schon 3 Jahre? Drei Jahre, okay.
Es werden bald 4, genau.
Ja, schon bald das Jubiläum.
Ja, das müssen wir dann entsprechend feiern. Wo wir damals den CAS konzipiert haben, haben wir ganz am Anfang ein Element reingegangen, das heisst Heldenreise, das kennst du auch. Und wir haben das mit einer Dramaturgin damals in einer Mixed-Form von kreativem Gestalten, ein bisschen Impro, sind wir so eine Heldenreise durchgegangen. Und ich habe gesehen, einfach beim Beobachten von der Klasse, dass vor allem die Impro-Interaktionen, dass das eine enorme Wirkung hat in der Klasse. Und dann haben wir irgendwann gefunden, okay, jetzt gehen wir auf Tutti, jetzt machen wir es aber auch gerade richtig im Theater. Wir sind ganz am Anfang sind wir noch ins Luzerner Theater, auch in ein Theater, um das entsprechende Setting zu haben, um können für die Leute so ein bisschen greifbar machen. Jetzt ist es etwas anderes, jetzt ist es Theater. Irgendwann bin ich, und das ist wahrscheinlich der Name gewesen, ich weiß nicht, wer das gesagt hat, aber das an und wahrscheinlich, wie heißt der Münchner Komiker schon wieder? Komm, sag mal schnell, schon lange verstorben.
Es ist mit
ein hagerer Mann.
Ja.
Ich habe ihn vor mir. Gut.
Ja, wir tun es dann in die Shownotes rein. Wir tun das noch herausfinden.
Okay. Jetzt hätte ich fast gehabt, das vorderste auf der Zunge.
Ja, das ist doch der Trick, wir dürfen nicht mehr daran denken, ja, genau. Und dann kommt es dann wieder.
Wir dürfen nicht mehr daran denken und dann denkt man daran, dass man nicht mehr daran tun. Was soll ich jetzt nicht denken? Und ja, genau. Ja. Aber irgendwann kommt er dann. Jedenfalls, der hat das An und Pfirsich schon immer als An und Pfirsich genannt gehabt. Und dann bin ich irgendwann einmal an der Zollstrasse vorbeigelaufen und habe gedacht, ha, die haben einen Namen daraus gemacht, so gut. Und dann habe ich euch ein bisschen wahrgenommen und irgendwann habe ich gemerkt, ja, die Art und Weise, wie ihr das macht, das ist genau der Spirit, den ich in dem CAS wette. Genau so muss es sein. Mhm. Und das klappt unglaublich gut.
Mhm. Du bist ja auch dabei.
Ja.
Klar. Es ist ja jetzt bewusst auch gerade am Anfang vom CAS, ich glaube am Anfang haben wir es nicht ganz am Anfang gehabt, da ist aber das Feedback gekommen, dass es eben auch schön ist, dass man sich auf einer anderen Ebene schon kennenlernt.
Genau.
Ja.
Also wir haben, ja wir lernen ja auch dazu, also wir haben es effektiv, das ist der zweite Tag, also nach dem ersten Tag, wo die ganze Administrivia durchgehen und wo wir ein bisschen Einführung machen in die grosse Thematik, so Überblick etc., ist das der zweite Tag. Das heisst, die Klasse, die kennen sich noch nicht, die sind einander noch fremd. Wir haben viele Themen, wo es ums Eingemachte geht, wo man eine hohe psychologische Sicherheit in der Klasse ein grosser Vorteil ist für Erkenntnis, für Weiterkommen. Der CAS ist nicht nur irgendwie eine Inhaltsvermittlung, sondern ist in vieler Hinsicht auch ein Anreiz für eine persönliche Entwicklung. Das passiert da sehr viel. Aber das Spielen miteinander, das miteinander scheitern, das miteinander lachen, das miteinander ausgesetzt sein, etwas ganz anderem und ganz viele Elemente. Es ist ja Impro-Theater ist wie eine Art ein Mikrokosmos von enorm vielen Methoden und Prinzipien, wo man in moderner Organisationstheorie und Führung auch relevant ist, wie dort ihnen vorkommt. Ganz vieles. Erstens dient uns das inhaltlich dann später. Wir können immer wieder zurückverweisen, wie wichtig Improvisation, wie wichtig Ambiguitätstoleranz. Und also du hast ein Füllhorn von Möglichkeiten nachher, wo du sie kannst verweisen auf etwas, was sie selber erlebt haben. Das ist das eine. Und das andere ist, ja, die haben einen unglaublich guten Tag. Man könnte jetzt von Teambuilding reden. Ja, wahrscheinlich ist das. Sie lernen einander kennen. Die Distanz wird deutlich kleiner zueinander. Sie sehen, alle scheitern, ich auch. Alle machen Fehler. Und das gibt eine Nähe, wie man sie sonst in anderen CAS vielleicht nach der Hälfte oder nach drei Viertel erst hätte. Wir haben einfach mit dem Impro haben wir als Klasse einen Headstart. Einen unglaublichen. Die sind ganz anders unterwegs miteinander als ohne Impro.
Mhm. Ja, ich glaube, ein grosser Teil davon ist auch, wie du sagst, es sind alle dann gerade sofort auf einer Stufe. Es ist auch eine gewisse Verletzlichkeit, oder? Man zeigt sich auch sehr pur und das in einem Safe Space, wo niemand muss Angst haben muss, dass er oder sich jetzt bloßstellt.
Ja, das wissen jetzt natürlich der mit dem Safe Space, das wissen jetzt natürlich am Anfang nicht, sondern ich habe jedes Mal habe ich irgendwo einen oder eine, der dann kommt und sagt, du weißt, heute Morgen. So, unter uns, ehrlich gesagt, ich habe also schon gedacht, ich mache nochmal so diesen hier, ich drehe mich nochmal und lasse den Kelch an mir vorbeigehen, weil, also, weisst, die Hosen runterlassen und so, das ist jetzt schon nicht so mein Ding. Und nein, das war grossartig und ich bin froh, bin ich gekommen. Also, alle haben riesen Respekt vor dem Impro und es ist wie eine Befreiung dann eigentlich nachher. Also, sie erleben sehr schnell Safe Space, ich mache mit, das ist ein wesentlicher Teil. Sie sehen mich auch scheitern, Fehler machen. Aha. So, das setzt eben auch einen Ton. Nein, ich verstehe meine Rolle nicht als der vorne steht und irgendwie Worten verkündet. Da wird es mir gerade ein bisschen geschmauch. Sondern das ist etwas, wo man. Ich habe viel Erfahrung, ich kann vielleicht ein bisschen einigermaßen wissen, aber. Es ist der Dialog, es ist das Auseinandersetzen mit ihren Kontexten, wo die ganze Geschichte so wertvoll macht. Und da bin ich nur ein Teil von einem grösseren Ganzen.
Mhm. Ja, aber schön, dass du dich dann auch so zeigst und eben auch selber mitmachst.
Das ist unabdingbar. Mhm. Ja.
Wie erlebst du dort den haben wir den Gerald Weber von uns, von Business Trainer und auch Geschäftsführer. Wie erlebst du ihn dort im Training?
Er macht es hervorragend. Ich bin ganz happy. Ich habe am Anfang, als ich ihn noch nicht gekannt habe ich im Kopf etwa 10 Improübungen gehabt, wo ich dann notfalls noch könnte irgendwie reinbringen. Ich habe ein bisschen Konzept gehabt, wo ich gedacht habe, müsste man schon noch. Und mittlerweile bin ich völlig entspannt, bin ein Teilnehmer. Manchmal machen wir es so, dass wir so kleine Reflexionsrunden und dann noch ein bisschen den Kontext setzen. Aber das ist ein Dialog. Nein, das ist völlig entspannt mit dem Gerald. Wunderbar.
Schön. Etwas, was ich vorher noch vergessen habe, als Ergänzung, genau, du hast ja ganz kurz die Hilde-Reise angesprochen.
Ja.
Das ist eine Story-Struktur, die man verwenden kann. Die ist in ganz vielen Geschichten eigentlich drin, wie wenn man zum Beispiel an Herr der Ringe denkt. Und das Muster kann man bedienen, sich für zum eigenen Geschichten zu erzählen. Genau. Und das brauchen wir zum Beispiel auch, wenn wir im angewandten Kontext auch mit Storytelling arbeiten.
Das war auch ein Element, wo wir gesehen haben, dass viele so nach 2-3 Jahren, wenn wir die wieder treffen und mit denen schwätzen, sich sehr wohl noch erinnern mögen. Das war eine hochemotionale Geschichte. Wir haben sie jetzt nicht mehr so stark drin, weil wir das stärker verlagert haben aufs Impro. Es bräuchte mehr Zeit, um sich einmal im Impro ein bisschen zurechtfinden und dann noch eine Heldenreise zu durchlaufen. Da reden wir dann irgendwie von 1,5-2 Tagen und das bringe ich ins Gesamtcurriculum von dem CS, das sprengt das. Aber ich bin immer noch am Hirn, ob man das nicht irgendwie könnte wieder reinnehmen, weil das ist ein starkes inneres Bild für letztlich eine Transformation, wo ganz viele stark begleitet haben. Mhm. Und irgendwie, ich bin immer noch nicht zufrieden. Wir tun auch übrigens jeder CAS erfährt wieder neue Elemente. Wir sehen das, jetzt haben wir zum Beispiel der Einfluss von der KI ist massiv wichtiger geworden. Also machen wir ein Special über Leadership und KI, wo wir mit Werkzeugen arbeiten, wo virtuelle oder künstliche Intelligenzen coachen. Also nicht mehr eine Person, die du dich anvertraust, sondern ein System. Was hat das? Und das probieren wir auch gerade aus und so Sachen. Also das ist nie der gleiche CAS. Die Heldenreise wäre schon, das ist so ein Wunderpunkt. Ich hätte sie schon ein paar gerne wieder drin.
Ja. Du, vielleicht gibt es ja irgendwann eine Lösung. Also, ja, die Heldenreise ist ja wirklich so sehr, man hat eine Hauptfigur, das ist jetzt bei Herr der Ringe der Frodo, wo dann irgendwann ändert sich seine Realität, wo der Gandalf auftaucht und er den Ring überkommt und dann begibt er sich auf sein Abenteuer. Er hat ein Ziel, das er erreichen muss und ihm werden aber sehr viele Steine und Hürden in den Weg gelegt, bis er am Schluss bei dem, ja, es darum geht, dass er den Ring reinwerfen kann und es dann, wir dann wissen wollen, ja, schafft er es oder nicht und nachher gibt es eine neue Realität.
Genau. Jetzt nicht mit Frodo, aber mit Leuten, die vielleicht digitale Projekte leiten, die verantwortlich sind, vielleicht für die Digitalisierung von einem Unternehmen, die erlebt sehr Ähnliches. Und das können zu framen als Heldenreise, machen die Sachen, wie soll ich sagen, greifbar, verständlicher, näher, emotionaler. Das sind innere Bilder, die man damit erzeugt und die dann auch begleitet über die Zeit hinein.
Was wären, sagen wir, zwei Stolpersteine jetzt eben in der digitalen Transformation, wo so eine Hauptfigur in einer Firma könnte haben?
2 von 1,000. Ja. Okay.
Wir müssen es jetzt da das abbrechen.
Okay, also eine Schwierigkeit sind sicher immer noch sehr stark oder sehr häufig starke, unnötig starke hierarchische Strukturen in Unternehmen und begleitet auch von einem Verständnis, von einem Führungsverständnis, das davon ausgeht, ich muss eigentlich alles können, was die da können. Ich muss selber besser sein als die und eigentlich bin ich für alles verantwortlich. Wenn es schief geht, dann bin ich schuld. Also viele, die wir sehen, die in Führungspositionen sind, wo sich eine enorme Last auch auferlegen, wo war nicht nur wahrscheinlich und mit Sicherheit leichter zu tragen wäre, würde sie stärker auch ins Team hineintragen, würden auch andere mittragen. Und das ist ja der Fall. Das ist ja, in dieser komplexen Welt sind starre hierarchische Strukturen eigentlich eine Absurdität. Und die sieht man auch nicht mehr. Aber sie werden trotzdem häufig noch so aufrechterhalten. Und die Bilder im Kopf, so wie wir sozialisiert worden sind, was Führung ist, was das heisst, wenn man in eine Führungsposition hineinkommt, die sind halt schon ein bisschen angejagt mittlerweile.
Es ist Zeit, um die mal aufzubrechen.
Ja, aufbrechen, das klingt jetzt so ein bisschen kriegerisch, ich glaube.
ja, wie wir bei der Hilde in der Reise
waren. Ja, genau.
Wir müssen vielleicht auch noch gendermässig anpassen.
Ja, ich glaube, auflösen würde etwas anpassen, verändern, so. Aber da gibt's keine, auch wenn das ganz viele Bücher beschreiben, da gibt's keine die 8 goldigen Wege zum Ewigen und so weiter. Das kann man streichen. Das ist für jeden Kontext wirklich anders. Jedes Unternehmen ist anders. Jedes Unternehmen hat eine eigene Geschichte, hat andere Personen drin, hat andere Rahmenbedingungen. Was für die einen total Sinn macht, ist für die anderen blanker Unsinn. Mhm. Ja.
Du hast mir im Vorfeld erzählt, dass du dich mit dem Thema Foresight Literacy auseinandersetzt. Erklär doch, was meint das?
Okay, also Foresight einmal zuerst, das ist Zukunftsbildung, also in die Zukunft schauen, das machen wir alle, also das ist nichts Neues. Das kann man ein bisschen systematischer, ein bisschen methodischer machen. Unternehmen machen das auch oder machen das vermehrt. Da merke ich jetzt einen Shift über die letzten 10, 15 Jahre von relativ banaler Zukunftsbildung über einfache Szenarien und Megatrends und was sich so ganz leicht auch konsumieren lässt, hin zu durchaus differenzierteren Formen, weil man halt auch Gegenwart als brüchiger, volatiler, dynamischer empfindet. Also du hast vorher Corona mal angesprochen gehabt, das war eine Erfahrung, der Ukraine-Krieg, was im Nahen Osten passiert. Das lässt viele, das merke ich deutlich im Dialog mit vielen Organisationen, das lässt viele deutlich mehr Interesse haben, wie dann mögliche Zukunft für ihre Organisation könnte aussehen, als vielleicht noch vor 10, 15 Jahren, wo man sich noch ein bisschen, ja, die Zukunft, die ist gut und die kommt einfach und da musst du einfach weiter segeln. Das Grundvertrauen von, es geht einfach so weiter, also man kann das so eine Art linear fortschreiben, das ist nicht zuletzt auch mit der Digitalisierung weg. Und damit nimmt das Interesse zu an Methoden, da ist Futures Literacy eine davon. Man kann das auch mit anderen Sachen machen. Es gibt auch Sachen, die stärker aus dem Design kommen. Da gibt es ganz verschiedene Methoden und die finde ich höchst faszinierend. Und da mache ich jetzt sogar jetzt kommt ein bisschen ein Werbeblock.
Ja.
ein CIS dazu, der heißt Strategic Foresight. Der heißt Strategic Foresight, weil dann verstehen alle, um was es geht. Eigentlich müsste ich den Zukunftsbildung, CAS Zukunftsbildung nennen, weil er wirklich eine umfassende Bildung über, wie kann ich Zukunft bauen. Also alle Methoden, alles, bis zu Wargaming. Aber eben auch, wie bringe ich das in die Unternehmen rein? Umfasst, aber wenn ich die Zukunftsbildung nehme, dann kommt kein Schwein.
Glaube ich auch nicht, ja.
Genau. Darum heisst das Strategic Foresight.
Ich kann mir auch vorstellen, wenn man sich so mit der Zukunft befasst, auch vom eigenen Unternehmen, man ist ja zum Teil auch vielleicht ein bisschen, oder ja, man hat immer auch so den Blick von im Unternehmen rein und man geht im Unterbewussten oder im Unbewussten, vielleicht auch im Bewussten von Sachen aus, dass die so sind und müssen ja gar nicht unbedingt so sein. Was ist dort eine Methode, wie man auch kann Annahmen vielleicht verrücken?
Da wären wir zum Beispiel genau mit der Futures Literacy. Dort macht man tatsächlich, das ist ein relativ gut strukturierter Workshop, wo man das erste Mal so die erwarteten Zukunft aufzeigt, dann die erwünschten. Dann merken alle Teilnehmer, unsere erwarteten und erwünschten sind irgendwie näher beieinander. Möglicherweise sind da unsere Wünsche ein bisschen stärker als unsere pragmatische Sicht. Und dann gibt es eine steile Lernkurve, weil man dann schaut, ob man auf was für eine Annahme, dass dann die Zukunft beruht hat. Und dann fängt man an diesen Annahmen umschrauben. Annahmen, alle Menschen sterben. Annahme, nein, sie sterben nicht, sie sind unsterblich. Okay, dann verschiebt das einiges. Und dann gibt es auf dieser alternativen Zukunft entwickeln sich enorm spannende neue Fragen, Fragestellungen, Perspektiven, Sichtweisen, die dann wiederum in Handlungen können übersetzt werden, wo die Organisation, das Unternehmen sich dann auf mögliche Zukunft kann vorbereiten. Mhm. Es ist nicht nur das Vorbereiten auf die mögliche Zukunft, sondern es schafft wie eine Wachheit, um Sachen, jetzt möchte ich nicht unbedingt den Begriff Trend, aber Entwicklungen, Ereignisse, kleine Hinweise, schwache Signale zu sehen, die man vorher eben vielleicht nicht wahrgenommen hätte.
Ja. Und bringt einem auch sehr in eine Handlungsfähigkeit.
Ja, das ist ein schwieriges Thema. Der mit der Übersetzung von, man hat dann ein paar Szenarien, man hat ein paar Erkenntnisse, die reinzubringen in den Alltag von einer Organisation, das gelingt, ehrlich gesagt, nur an einem erstaunlich kleinen Teil von Organisationen.
Warum?
Weil der Find von aller Innovation, der Hauptfind, der Todfind von aller Innovation zuschlägt das Tagesgeschäft. Also nicht, dass wir das nicht wichtig finden. Wir, also nächste Woche würden wir den Work... Oh nein, nächste Woche geht nicht. Da haben wir noch... Aber über... Nein, über nächste Woche geht... Ja, wir werden uns dann schon noch um das Thema... Es wird... Das Tagesgeschäft frisst alles. Und auch die Zukunft. Also das Interesse ist da. Und es ist immer eine Frage, Pain und Change, wenn der Pain gross genug ist, dann findet auch ein entsprechender Change, sprich, dann findet das auch Widerhall. Es kann aber auch sein, dass es vielleicht nicht unbedingt angenehm ist, also die Zukünfte müssen ja nicht immer unglaublich angenehm sein. Es könnte auch sein, dass man sich Gedanken muss machen über Zukünfte, die weniger angenehm sind. Und dann ist die Tendenz, dass zu vermeiden, das Thema auszublenden, ist nachvollziehbar etwas grösser. Also ein Beispiel ist das Szenario von, das ist nicht mehr ganz unwahrscheinlich, ein Krieg in Mitteleuropa, von kriegerischen Auseinandersetzungen. Das ist keine angenehme Geschichte. Und ich stelle selber auch fest, mit Firmen, wenn man das aufbringt, als eine Möglichkeit, wo man Szenarien entlang baut, das ist fast wie ein Tabu. Nein, darüber möchten wir jetzt nicht reden. Geh weg. Das sind schlechte Gedanken. Das ist nur eine heikle Haltung, weil das hängt nicht von den eigenen Gedanken ab, ob sich eine Zukunft entwickelt oder nicht.
Das ist leider so, ja. Danke vielmals, Marcel, für deine Einschätzungen, die du jetzt auch gegeben hast. Es klingt sehr spannend, auch mit diesen Zukunftsszenarien zu jonglieren und zu schauen, was gibt es für alternative Zukünfte. Jetzt zum zurückkommen, vielleicht, oder mich würde es wundern nehmen. Ja, du bist ja wie von dir selber auch die Hauptfigur in deinem Leben. Also man hat immer so eine eigene persönliche Heldin-Geschichte auch. Hat es bei dir im Leben auch mal so einen Wendepunkt gegeben, wo du wie sagst, ah, dort ist das und das passiert und das hat mich dann verändert?
Ja, es wäre ja ein langweiliges Leben, wenn es nicht so einige Wendepunkte gegeben hätte. Ha, ja, da gibt es natürlich einige, aber ein paar würde ich glaube ich eher für mich behalten und nicht in einem Podcast.
Das ist auch okay.
erläutern. Ja, das. Vielleicht ein Wendepunkt. Ich habe selber mal ein Unternehmen gegründet, eine Tech-Firma, nicht weit von da, weg im Technopark, lokalisiert damals, mit den Offices später in Boston, in San Francisco. Also es war gut gegen die Firma und ich bin wirklich ein Techie-Techie. Und dann sind zu dieser Zeit Methoden aufgekommen, wie man Software schlauer kann entwickeln kann. Als das, was heute unter Agilität und so läuft. Und wir haben wahnsinnig früh haben wir das ausprobiert. Wir haben einmal den Herr Kent Beck bei uns gehabt, das ist eine Grösse in diesem Bereich, und der hat uns das auch mal gezeigt. Und von dort weg, und das war wirklich so ein Wendepunkt gewesen, habe ich mich zunehmend, ich bin immer noch sehr technologieaffin, ich würde mich nicht mehr als Entwickler einstellen, aber so zuhause, so kleine Pythons, das kann ich also schon noch. Aber das hat enorm viel bewirkt und das war der Eingang eigentlich in Organisationswissenschaften, in Führung, das Lehren. Weil das hat alles verändert, wie die Leute miteinander geschafft haben. Ich habe mir das nie überlegt. Und dann habe ich auf einmal gemerkt, das ist noch spannend, also wie Organisationen überhaupt funktionieren. Ich bin dann viel stärker in die Organisationssoziologie, weil Soziologen haben so einen nicht normativen Blick auf Organisationen. Die schauen einfach von oben auf eine Organisation und denken, das ist ein interessantes System. Wie funktioniert das? Und wenn man das wegnimmt, was ist denn das? So, ach, könnte man das durch etwas Gleichwertiges ersetzen? Funktionales Äquivalent und so. Aber nicht, es muss nicht schneller, grösser, weiter, also nicht wie Betriebswirtschaft, wo immer das Ziel damit primär verfolgt, sondern es ist so ein nicht normativer, sehr klarer Blick auf Organisation. Das hat mich total fasziniert. Das war so ein Turn, den ich dann später gemacht habe. Und das ist heute das Hauptthema eigentlich bei mir.
Danke vielmals fürs Teilen. Ich habe jetzt gerade parallel überlegt, was so einer von meinen Wendepunkte ist. Und ja, schon der erste Impro-Kursabend, den ich gemacht habe.
Den erinnere ich mich also auch noch. Aber meine ist länger her als deine, mache ich jede Wette.
Wie lange ist deine her?
Ja, da bist du wahrscheinlich noch gerade der Primarschule
entwachsen. Oh, jetzt, ui, dünnes Eis.
Nein, das ist, ich habe eine Zeit in San Francisco gehaust und habe dort mit der Firma IDEO,
sehr bekannt, sehr vom Design Thinking.
Ich habe dann auch wirklich in der IDEO gearbeitet und habe die auch gut kennengelernt. Und dort hat es ein paar lustige Gestalten gehabt. Die haben eine spezielle Form von Impro gemacht, also so ein semi-pantomimisches Impro. Also Impro-Theater, Pantomime, Worte sind verboten, aber Geräusche sind erlaubt gewesen. So schräg. Und dort bin ich mitgegangen und das war die totale Überforderung gewesen, aber es war so lustig gewesen. Und so spannend und so anders, als was ich jemals irgendwie gesehen habe. Das ist mein Eingang gewesen, die Impro. Das habe ich so faszinierend gefunden. Und hat es gesehen, selber dann, die haben häufig dann auch Videos gemacht. Und dann habe ich mich selber gesehen und dachte, das ist ja verrückt. Da kommen ja, da siehst du ja schlagartig Modell und Bilder im Kopf, wo man sozusagen muss aufs Wesentliche im Impro reduzieren. Ja, das ist wie ein Lupen auf Ideen. Das ist fantastisch. Nein, ich habe das total genossen damals. So schräg.
Sehr cool, ja. Ja, mein erster Impro-Kursabend war vor 6 Jahren. Gewesen.
Okay, haha.
Ja, wir lassen jetzt mal deine noch. Wir lassen jetzt das offen.
Nein, das genau. Nein, das interessiert niemanden.
Absolut. Ja, dann wir neigen uns schon langsam am Ende vom Podcast zu. Jetzt, was sind 3 Punkte, so kurz und knackig, wo du, Marcel, so als Abschluss würdest Führungskraft respektive Organisationen auf den Weg geben, wenn es gerade so um digitalen Wandel geht und auch so Zukunftsgestaltung?
Ich weiß nicht, ob es 3 werden. Also das eine ist, ich würde mal Impro ausprobieren mit Teams und mal schauen, was passiert, weil ich glaube, dass ein Transfer kann stattfinden von der Simulation da in einem Theater in die Realwelt von einer Organisation, also ausprobieren, Impro. Und zwar einerseits, weil ich gebe euch nur einen Rat, probiert Impro aus.
Genau. Schön. Wir nehmen das als 3 Punkte, ja, mit dem bin ich vollkommen happy.
Ich kann das in Länge erläutern, aber das mache ich nicht. Probiert Impro aus, fertig. Wer mehr wissen will, soll sich an dich oder mich wenden. Wir wissen mehr.
Absolut, genau. Das ist gorinep4si.ch oder
marcel.alter@haslu.ch. Genau.
Ja, Marcel, vielen, vielen Dank, dass du Gast beim Podcast von uns
gewesen bist. Danke, dass ich da sein.
Ja, und wir freuen uns sehr auf die nächsten Workshops, die wir mit der Hochschule Luzern machen dürfen.
Ich mich auch.
Ja, wenn jetzt du denkst, wenn der Marcel dich überzeugt hat, auch gerade noch mit dem letzten Punkt und eben du willst einen Workshop mit den Mitteln und Methoden ausprobieren, dann melde dich gerne. Wir haben ein breites Angebot, das zum Beispiel auch Individualcoaching beinhaltet. Und etwas brandneues, im März 2025 findet zum ersten Mal unser Seminarhotel statt. Das sind 3 intensive Weiterbildungstage, während denen du deine Wirkung im Arbeitskontext gezielt kannst verbessern. Dafür findest du mehr Infos auf unserer Webseite oder wenn du unseren 4Business Newsletter abonnierst. Wir freuen uns zudem über jede Bewertung und jedes Feedback. Danke nochmal Marcel und dir fürs Zuhören. Viel Erfolg, Mut und Neugier, wenn du respektive ihr auch gerade mitten in einem digitalen Wandel steckt. Ciao zusammen.
Ciao zusammen.